Sehr geehrte Herr Oberrabbiner, liebe Gäste, ich darf Sie heute begrüßen zu einer Buchpräsentation, zu einem Buch von Florian Makel, Der andere Krieg. Die Bücher sind nachher auch zu erwerben. Ich will Sie nicht weiter auf die Folter spannen jetzt und bitte dich zu beginnen.
Vielen Dank erstmal für die Einladung und die überaus freundlichen Worte. Das Wort wird niemand genannt, glaube ich. Also es soll um eine Buchpräsentation gehen. Es geht eben, wie der Name schon sagt, um den anderen Krieg, den wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, nämlich eben den Krieg abseits des eigentlichen Schlachtfeldes oder der eigentlichen Schlachtfelder, und zwar auf der Ebene des internationalen Rechts. Also genau gesagt eben um die Frage, wie in diesem Krieg in den letzten zwei Jahren Völkerrecht missbraucht wurde, um Israel an den Pranger zu stellen. Das ist nun nichts Neues, dass das geschieht, aber es hat in den letzten zwei Jahren nochmal mit groß verstärkter Wirkung und großer Macht stattgefunden. Anklagen gegen Israel waren praktisch auf der Tagesordnung, und während jetzt irgendwelche Aktivisten auf der Straße man nicht so sonderlich ernst nehmen muss, sind so im juristischen Gewand daherkommende Vorwürfe was ganz was anderes. Die klingen seriös, die klingen wohl begründet, sie werden von wie mir nicht immer nachvollziehbar ist, weithin als seriös anerkannten Organisationen wie die Vereinten Nationen oder Amnesty International erhoben. Also das sind schon Dinge, die ein bisschen was anderes sind als irgendwelche pro-palästinensischen Aktivisten auf der Straße. Und diese Begrifflichkeiten, um die es da geht, die haben also weit in den ganz normalen Sprachschatz mittlerweile einen Eingang gefunden. Letzte Woche war beispielsweise ein Artikel in der Presse über den Europäischen Song Contest, der in Wien stattfinden wird nächstes Jahr. Und da stand allen Ernstes drinnen, ja, die Regeln für die Publikumswertung mussten geändert werden, weil der israelische Beitrag letztes Jahr, Zitat, so unverhältnismäßig viele Stimmen bekommen hat. Also schon ein bisschen so eine Banalität hat diese Diktion von Verhältnismäßigkeit, Unverhältnismäßigkeit und so weiter Eingang gefunden. Umso mehr ein Grund, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. In dem Buch habe ich versucht, mich sehr viel auf Originalquellen zu zitieren. Das heißt, ich habe aus den entsprechenden Konventionen zitiert, aus den entsprechenden internationalen Verträgen. Das werde ich jetzt in unser aller Interesse hier möglichst unterlassen, da das ein wenig trocken und nicht sehr spannend ist. Aber ich werde trotzdem versuchen, so einen Querschnitt über so die wesentlichen Aspekte oder einige der wesentlichen Aspekte zu geben, die ich in dem Buch behandelt habe. Und anfangen möchte ich damit mit einem anderen Zitat. Im September hat die sogenannte Ständige Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrates, über die sich noch viel sagen ließe, aber das lassen wir jetzt mal beiseite, einen Bericht veröffentlicht, in dem Wunder über Wunder diese Kommission Israel Genozid vorgeworfen hat. Und in diesem Bericht war zu lesen, ich zitiere das mal, die Kommission stellt fest, dass die israelischen Sicherheitskräfte sich bewusst waren, dass ihre Militäroperationen seit dem 7. Oktober 2023 zum Tod von Palästinensern in Gaza führen würde. Angesichts der Dauer der Militäroperation und der Berichte über eine hohe Zahl von Todesopfern ist außerdem naheliegend, dass die israelischen Behörden von der hohen Zahl der Opfer in Gaza wussten. Und jetzt kommt der Clou. Trotzdem sei die Militäroperation fortgesetzt worden und es führte zu noch mehr Todesfällen unter den Palästinensern. Die Kommission kommt daher zu dem Schluss, dass die israelischen Behörden beabsichtigten, durch ihre Militäroperation in Gaza so viele Palästinenser wie möglich zu töten. Das heißt, laut dieser Kommission ist die Tatsache, dass es zivile Opfer gibt, schon im Prinzip ein sehr starker Hinweis darauf, dass Völkermord stattfindet. Das ist eine interessante Definition, die selbstverständlich mit dem tatsächlichen Völkerrecht und mit dem humanitären Völkerrecht, also dem, was man früher Kriegsrecht genannt hat, so gut wie nichts zu tun hat. Und damit will ich dann einsteigen sozusagen in die Fragen, die sich unmittelbar mit dem Krieg beschäftigen und mit einigen der zentralen völkerrechtlichen Begrifflichkeiten, mit denen wir es da zu tun haben und hatten. Da ist gleich am Anfang mal die Frage, was war denn eigentlich der Gazastreifen vor dem 7. Oktober? Wenn es nach Antonio Guterres geht, dem UN-Vorsitzenden, wenn es nach Agnes Kalmar geht, der Chefin des internationalen Arms von Amnesty International und vielen anderen, war der Gazastreifen besetztes Gebiet und Israel Besatzungsmacht im Gazastreifen. Nun ist die Frage, was eine Besatzungsmacht ist, eines der Themen, das im Völkerrecht ungewöhnlich genau definiert war. Also im Völkerrecht ist oftmals einiges schwammig und nicht so genau und interpretationsbedürftig. Im Falle dessen, was eine Besetzung darstellt, eine Besatzung darstellt, ist das anders. Es gibt da zwei wesentlichen grundlegende Texte, auf die sich diese Definitionen beziehen, die Haager Landgerichtsordnung von 1907 und die Genfer Konvention, genau die vierte Genfer Konvention von 1949. Und darin sind ganz, ganz klar festgestellt, wann gilt ein Gebiet als besetzt. Nämlich erstens, es sind wesentlich zwei Kriterien. Erstens, die Besatzungsmacht muss mit eigenen Truppen vor Ort sein. Das heißt, es muss, wie man es in der Diktion so schön sagt, Boots on the ground haben. Wenn keine eigene Militärs dort sind, dann kann das Gebiet schlicht und ergreifend nicht besetzt sein. Das ist ja irgendwie relativ naheliegend. Und das zweite Kriterium, das in der Genfer Konvention enthalten ist, die Besatzungsmacht muss eine Administration eingesetzt haben, die sich von der, die davor dort war, unterscheidet. Also eine eigene Administration. Beides zusammen ist das, was man im Völkerrecht dann die Ausübung von effektiver Kontrolle nennt. Eine Besatzung liegt dann vor, wenn die Besatzungsmacht durch Militär und eingesetzte Verwaltung effektive Kontrolle ausübt. Darüber bestand überhaupt keine Diskussion lang, 100 Jahre lang im Wesentlichen. Also auch Amnesty International hat das so gesehen. Ich werde mal zitieren aus dem Jahr 2003, als das alles jetzt um die amerikanische Besatzung des Irak nach dem Sturz von Saddam Hussein ging. Damals hat Amnesty International ein Papier rausgegeben, in dem sie genau diese Fragen behandelt haben und genau darin festgestellt, das einzige Kriterium für die Anwendbarkeit des Rechts der kriegerischen Besatzung ergibt sich aus den Tatsachen, die de facto effektive Kontrolle des Gebiets durch ausländische Streitkräfte in Verbindung mit der Möglichkeit, die eigenen Entscheidungen durchzusetzen, also eine eigene Administration. Und sie sagen dort, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel, das sind die zwei Kriterien und eine Besatzung endet, wenn die Besatzungsmacht ihre Kontrolle über dieses Gebiet aufgibt. Wie gesagt, 100 Jahre lang war das völlig unstrittig im Wesentlichen, bis Israel sich 2005 aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat. Seitdem gab es keinen einzigen israelischen Soldaten im Gazastreifen und keinen einzigen israelischen Zivilisten, also jeweils unter dem Vorbehalt, es sei denn, die Hamas hat gerade welche verschleppt gehabt, aber das lassen wir mal beiseite. Und trotzdem, das heißt, es gab natürlich selbstverständlich keinerlei effektive Kontrolle. Israel konnte im Gazastreifen nicht einmal eine Kreuzung patrouillieren oder regeln, ohne da im Wesentlichen mit voller Militärmacht einmarschieren zu müssen. Nichtsdestotrotz haben dann Amnesty International, die Vereinten Nationen und alle möglichen anderen Organisationen beschlossen, Israel ist trotzdem aus irgendwelchen Gründen weiterhin Besatzungsmacht. Warum? Weil der Wunsch da war, Israel als Besatzungsmacht zu bezeichnen, schlicht und ergreifend. Es gibt nach keiner irgendwie anerkannten internationalen Regel eine Möglichkeit, Israel weiter als Besatzungsmacht zu bezeichnen. Aber trotzdem ist das gemacht worden. Das sind dann so Fantasieprodukte wie asymmetrische Besatzung oder asymptomatische Besatzung und solche Begriffe sind da, oder funktionelle Besatzung sind da einfach erfunden worden, die alle mit dem Völkerrecht nichts zu tun haben, um nur ein Ziel zu erreichen, Israel weiter als Besatzungsmacht an den Pranger stellen zu können. So sind also Guterres und andere nach dem 7. Oktober zum Schluss gekommen, Israel ist eine Besatzungsmacht. An die Frage hat sich da gleich die nächste Frage angeschlossen, nämlich die Frage, hat Israel eigentlich Recht gehabt, sich zu verteidigen gegen den Angriff der Hamas? Wie ist man Stellungnahme von einigen bekannten Personen, zum Beispiel von dieser fürchterlichen Person namens Francesca Albanese, Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete? Laut Francesca Albanese hat Israel kein Recht auf Selbstverteidigung. Selbstverteidigung würde nur gelten, das von der UN-Charta zugestandene Recht auf Selbstverteidigung gibt es nur beim Angriff durch andere Staaten. Und die Hamas ist kein Staat und Palästina ist kein Staat. Also in diesem Zusammenhang findet sich Palästina interessanterweise kein Staat, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und da also die Hamas kein Staat ist und keinen Staat repräsentiert, hat Israel kein Selbstverteidigungsrecht. Und sie beruft sich dabei auf die UN-Charta. Wenn man die UN-Charta liest, den entsprechenden Artikel der UN-Charta, dann steht da in der Tat, das ist in der Tat vom Recht auf Selbstverteidigung gegen einen bewaffneten Angriff die Rede, dass der bewaffnete Angriff durch einen Staat erfolgen muss, steht da allerdings nirgends. Sondern da ist von einem bewaffneten Angriff die Rede. Und der UNO-Sicherheitsrat hat das auch ganz deutlich gemacht, dass das keineswegs sich nur auf Staats- oder Angriffe von Staaten betrifft. Also nach dem 11. September 2001 hat der UN-Sicherheitsrat eine Resolution beschlossen, festgestellt wurde, die Vereinigten Staaten von Amerika haben das Recht, sich im Rahmen ihres Selbstverteidigungsrechts gemäß der Charta der Vereinten Nationen gegen den bewaffneten Angriff, in diesem Fall durch Al-Qaida, zu Wehr zu setzen. Selbstverständlich war Al-Qaida auch kein Staat, hat Al-Qaida auch keinen Staat repräsentiert. Trotzdem hat der Sicherheitsrat eben das Recht auf Selbstverteidigung gegen einen solchen Angriff ausdrücklich bestätigt. Für Francesca Albanese und andere ist das völlig irrelevant. Aus ihrer Sicht war Israel erstens Besatzung gemacht und darf sich zweitens nicht gegen die Hamas verteidigen. Wie gesagt, mit Völkerrecht im herkömmlichen Sinn hat all das nichts zu tun. Aber es war natürlich der Anfang dessen, das gesamte israelische Vorgehen, Gazastreifen, ganz unabhängig von konkreten einzelnen Aktionen, prinzipiell als illegal darzustellen und prinzipiell als unrechtmäßig, als Bruch der Vereinten Nationen, der Charta der Vereinten Nationen, als Bruch des Völkerrechts, wenn nicht klar, überhaupt verbrecherisch darzustellen. Und dabei haben wir halt immer wieder vor allem Verweise eine Rolle gespielt auf die hohen Opferzahlen, die es im Gazastreifen gegeben hat. Und immer war sofort dieser Vorwurf bei der Hand, den ich schon vorher erwähnt habe, die Unverhältnismäßigkeit des israelischen Vorgehens. Nach dem Bild von Unverhältnismäßigkeit, das in dieser Argumentation da präsentiert wurde, stellt sich das ungefähr so dar, man nimmt die Opferzahlen auf der einen Seite und man nimmt die Opferzahlen auf der anderen Seite und wenn es eine viel größer ist als die andere, ist klar, dass es unverhältnismäßig ist und damit ein Bruch des Völkerrechts. Mit Völkerrecht, nochmal, hat das nichts zu tun. Unverhältnismäßigkeit ist im Völkerrecht ein relativ klar definierter Begriff und der sieht völlig anders aus, als das in diesen Argumentationen da immer stets behauptet wurde. Dazu muss man ein bisschen ausholen. Grundsätzlich hat jede Militärmacht das Recht, gegnerische Kombattanten, also kriegführende Soldaten und ähnliches, anzugreifen. Aber es müssen Zivilisten grundsätzlich geschützt werden. Angriffe auf Soldaten, auf Kombattanten sind erlaubt, Angriffe auf Zivilisten sind verboten. Nun ist es aber im Völkerrecht nicht so, dass, also im humanitären Völkerrecht, im Kriegsrecht nicht so, dass jeder Angriff, der zivile Opfer verursacht, deswegen automatisch ein Verbrechen ist. Denn, selbstverständlich, geht das Völkerrecht insofern mit der Realität einher, als es sagt, es gibt natürlich Situationen, in denen zivile Opfer in Kauf genommen werden müssen, weil das anders gar nicht zu machen ist. Vor allem, wenn wir das Beispiel Hamas im Gazastreifen hernehmen, die ja ganz gezielt die eigene Zivilbevölkerung zu menschlichen Schutzschildern gemacht hat, also nämlich tatsächlich 2 Millionen Palästinenser im Gazastreifen durch den Tunnel und alle möglichen anderen Maßnahmen zu menschlichen Schutzschildern gemacht hat. Unter solchen Bedingungen sind zivile Opfer überhaupt nicht vermeidbar. Wann sind nun zivile Opfer nicht mehr akzeptabel? Ja, das ist im Völkerrecht klar definiert. Da ist die Rede davon. Militärische Angriffe gegen legitime militärische Operationen können auch zivile Opfer zur Folge haben, solange die Zahl der zivilen Opfer im Verhältnis zum militärischen Nutzen nicht exzessiv ist. Das heißt, Opfer sind sehr wohl möglich und werden auch stattfinden, soweit deren Zahl nicht exzessiv ist im Verhältnis zum militärischen Vorteil. Das ist nun eine Definition, die relativ klar klingt, aber in der Praxis sehr schwierig ist. Denn worum es da geht und was jetzt Amnesty International und andere prinzipiell und auch viele Medien immer wieder völlig verhaut haben, ist die grundsätzliche Frage, worum geht es hier? Die Tatsache, dass bei einem Angriff auf ein Haus beispielsweise 10 oder 20 Zivilisten ums Leben gekommen sind, sagt über die Verhältnismäßigkeit dieses Angriffes noch überhaupt nichts aus. Die Frage ist immer, was war der konkrete militärische Zweck, das konkrete militärische Ziel? Und wie sieht es im Verhältnis dazu mit der Zahl der Opfer aus? Deswegen kann ein Angriff, bei dem nur eine Person getötet wird, eine Zivilperson, sehr wohl unverhältnismäßig sein. Es kann aber auch ein Angriff, bei dem 50 Zivilpersonen zu Tode kommen, sehr wohl verhältnismäßig sein. Und worauf es dabei ankommt, ist nicht, was am Ende letztlich als Ergebnis geschehen ist. Es ist nicht wichtig, im Nachhinein festzustellen, wie viele Leute da ums Leben gekommen sind, sondern mit wie vielen zivilen Opfern hat der den Auftrag befehligt hat, der die Operation angeordnet hat, der vernünftigerweise rechnen müssen. Es geht darum, was konnte der sinnvollerweise erwarten. Das heißt, man muss zuerst einmal eine ganze Reihe von Sachen wissen, um überhaupt über Verhältnismäßigkeit irgendwas sagen zu können. Man muss wissen, was wurde da genau angegriffen, welches Ziel ist da im Visier gestanden. Waren die Informationen richtig oder waren die einfach falsch? Ist das richtige Gebäude getroffen worden, um beim Haus zu bleiben? Sind die richtigen Raketen eingesetzt worden, um das Ziel zu erreichen? Hätte man auch viel kleinere Raketen einsetzen können, mit weniger Schäden als Folge und so weiter. Es gibt da hunderte Fragen, die man beantworten können muss, um die Frage nach der Verhältnismäßigkeit richtig beantworten zu können. Für Amnesty International und für die Vereinten Nationen und so weiter ist das alles völlig nebensächlich. Für sowas interessieren sie nicht. Was machen die? Amnesty International hat schon wenige Wochen nach Kriegsbeginn einen Bericht rausgegeben, in dem sie sich auf die Bombardierung von 3 Häusern bezogen haben. Was haben sie gemacht? Sie haben festgestellt, da gab es große Zerstörungen, es gab zivile Opfer und sie haben 3 Tage oder 4 Tage nach der Bombardierung dieser Gebäude irgendwelche Leute, die sie halt kennen, im Gazastreifen hingeschickt und haben gesagt, schaut euch da mal um. Die sind da hingegangen, haben dann Wunder über Wunder festgestellt, sie können da nichts militärisches Ziel von Hamas erkennen. Und deswegen Schlussfolgerung von Amnesty, hat es keine militärischen Ziele gegeben, ergo waren das Kriegsverbrechen. Ja, so geht das einfach nicht. Das ist einfach ein völlig idiotisches Vorgehen und hat wiederum mit richtigem Völkerrecht nichts zu tun. Dieser Begriff exzessiv ist natürlich nicht klar definiert und ist sehr dehnbar. Und da kann man ewig lang diskutieren, weil natürlich ein militärischer Vorteil im Verhältnis zu einer Opferzahl nicht eindeutig zu quantifizieren ist. Aber wenn man sich die Praxis von internationalen Gerichten und von Staaten anschaut, dann sieht man, dass die Zahl an zivilen Opfern je nach militärischen Nutzen durchaus sehr hoch sein kann, ohne dass es deswegen gleich unverhältnismäßig wird. Und es gibt ein sehr anschauliches Beispiel aus dem Afghanistan-Krieg, das viele im deutschsprachigen Raum vielleicht sich noch erinnern können, nämlich den sogenannten Fall Kunduz aus dem Jahr 2009 in Afghanistan. Da ging es darum, dass die Taliban zwei Tanklaster der NATO gekidnappt haben oder gekapert haben. Und die Vermutung war, dass sie die einfach als rollende Bomben gegen einen neu gelegenen NATO-Stützpunkt lenken wollen. Und diese zwei Tanker sind dann sozusagen liegen geblieben auf der Straße. Und dann war die Frage, was passiert damit? Und der eine hat das halt über Drohnen verfolgt hat und über Informationen von örtlichen Informanten, ein deutscher Oberst namens Klein, hat das eben sich angeschaut, die Situation, und hat dann amerikanische Luftangriffe angefordert. Die Amerikaner haben das gemacht, haben diese zwei Tanklaster bombardiert und am Ende lagen da über 100 Tote, 90 oder wie viel davon mindestens Zivilisten. Das hat zu Ermittlungen der deutschen Bundesanwaltschaft geführt, unter anderem, und zu Klagen von Zusammenschlüssen von Opfern dieser Angriffe, nämlich eben genau wegen des Verstoßes gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und was ist passiert? Die deutsche Bundesanwaltschaft hat diese Untersuchungen eingestellt. Mit der Begründung, Oberst Klein, der das eben befehligt hat oder angeordnet hat, diesen Luftschlag, der konnte zum Zeitpunkt, an dem er die Amerikaner kontaktiert hat, nicht davon ausgehen, dass dort so viele Zivilisten wären. Es gab keinen Grund für ihn anzunehmen, dass die Anzahl der toten Zivilisten so groß sein würde und deswegen kann der Angriff nicht gegen die Verhältnismäßigkeit verstoßen haben. Und die Bundesanwaltschaft ist sogar interessanterweise noch einen Schritt weiter gegangen. Sie hat nämlich nicht nur gesagt, dass es eben einzig und allein auf seine vernünftige Weise Annahme ankommt, sondern sie hat sogar dazu gesagt, noch explizit, selbst wenn er gewusst hätte, dass es so viele Tote geben würde, selbst dann wäre der Angriff noch gerechtfertigt gewesen, weil die Verhinderung eines riesigen Anschlages auf eine NATO-Stützpunkt ein so hoher militärischer Nutzen gewesen wäre, dass auch diese hohe Zahl an zivilen Opfern akzeptabel gewesen wäre. Man muss sich das immer vor Augen halten, wenn man wieder zurückdenkt an den Gaza-Krieg, ja, wo in Amnesty-Darstellung und in UN-Darstellung jeder Angriff auf ein Haus sofort automatisch ein Kriegsverbrechen ist und von Unverhältnismäßigkeit die Rede ist. Also immer ist entscheidend, was war im Vorhinein klar und welche Vorsichtsmaßnahmen wurden unter Umständen getroffen, um Opfer zu vermeiden. Aber keineswegs ist es so, wie auch diese zitierte UN-Kommission tut, als ob die Tatsache, dass es zivile Opfer gegeben hätte, an sich schon Anzeichen für ein Verbrechen oder noch viel mehr gar Genozid ist. Genozid ist freilich natürlich genau das, was Südafrika und andere Israel vorgeworfen haben. Die belassen es also nicht mal mit dem oft zu hörenden Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit, sondern die sagen gleich, Israel hat in Gaza einen Genozid begangen. Sie berufen sich dabei immer auf die Völkermordkonvention. Deswegen ist der Fall beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag anständig, wo solche Fälle anhängig, wo solche Fälle diskutiert werden, verurteilt werden. Und in dieser Völkermordkonvention ist wieder festgesetzt, was ist denn ein Völkermord? Was wirft denn Südafrika Israel eigentlich vor? Nun, in der Konvention heißt es, ein Völkermord liegt dann vor, wenn Handlungen begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Entscheidend ist, die Handlungen müssen in der Absicht begangen werden, diese Gruppe zu zerstören. Nun argumentiert Südafrika einerseits wieder mit der Riesenzahl der Opfer, der großen Zerstörungen und so weiter, das zeige doch ganz klar die Intention zum Völkermord. Und wie machen sie das? Naja, unter anderem, indem sie Zitate von israelischen Politikern hernehmen, israelischen Militärs hernehmen, und behaupten, da kommt doch klar eine Intention, die Absicht zum Völkermord zum Ausdruck in diesen Zitaten. Wenn man sich das anschaut, wie diese ganzen Argumentationen ausschauen, dann kommt man zu folgendem Schluss. Erstens, Südafrika bietet eine völlig absurde Sicht auf den Gaza-Krieg, indem sie überhaupt nicht mit dem realen Krieg im Gazastreifen beschäftigt haben, nämlich so einem Krieg zwischen Israel und einer 30.000, 40.000 Mann starken terroristischen Organisation, die sich in einem bis zu 1.000 Kilometer langen Tunnelsystem unter der eigenen Bevölkerung verschanzt, sondern sie haben im Wesentlichen behauptet, alles das ist irrelevant, Israel führt einen systematischen, absichtlichen Angriff auf die Zivilbevölkerung. Das heißt, der Krieg, der tatsächlich stattgefunden hat, wird völlig ausgeblendet und stattdessen wird ein völlig anderer Krieg konstruiert, den Israel in dieser Form einfach nicht geführt hat. Und die zweite Argumentation besteht dann eben in diesen Zitaten. Und wenn man sich diese Zitate anschaut, dann stellt man fest, keines davon stimmt. Alle diese Zitate, sei es von Premier Netanyahu, von Präsident Herzog, vom damaligen Verteidigungsminister Gallant und anderen, alle diese Zitate sind durch die Bank entweder falsch, völlig aus dem Zusammenhang gerissen, absichtlich verfälscht, oder wirklich in einer Art und Weise interpretiert, dass sie nur lächerlich ist. Also das klassische Beispiel, die Vorwürfe gegen Gallant, der da immer zitiert wird mit der Aussage, wir kämpfen gegen menschliche Tiere und nichts im Gazastreifen wird so sein und Gaza wird zerstört. Was hat Gallant wirklich gesagt? Ja, er hat schon von menschlichen Tieren geredet, aber er hat auch mit der Hamas gemeint, nicht die Palästinenser im Gazastreifen. Und er hat gemeint, ja, nichts wird so sein wie zuvor und hat das gemeint, es wird alles zerstört, aber das hat sich auf die Hamas bezogen, nicht auf die Palästinenser im Gazastreifen. Nichtsdestotrotz ist es immer dieses Zitat zusammen mit ein paar anderen, die von all diesen Leuten immer gebracht werden. Von Südafrika in der Klage, von den verschiedenen Kommissionen der Vereinten Nationen, die Israel Völkermord vorwerfen, von Amnesty International, die Israel Völkermord vorwerfen, von Akademikern genauso, Völkermord reden. Also der prominenteste davon, Omar Watov, ein Israeli, der in den USA lehrt, der war so Speerspitze sozusagen dieses Völkermordvorwurfs während des Krieges. Auch der stützt sich auf genau dieselben falschen bzw. gefälschten oder eben völlig idiotisch interpretierten Zitate, um daraus die Intention zum Völkermord abzuleiten. Und warum müssen wir das machen? Weil die Intention eben genau das entscheidende Kriterium ist. Dass es viele Opfer gibt, dass es große Zerstörungen gibt, allein macht noch nichts zu einem Völkermord. Das alleinige Kriterium für einen Völkermord laut der Völkermordkonvention lautet, es muss die Handlungen, die Zerstörungen, die Ermordungen, was auch immer, müssen in der Absicht geschehen sein, eine bestimmte Gruppe, ethnisch, rassisch oder sonst was, ganz oder teilweise zu zerstören. Und mit diesem einen Kriterium fällt oder steht jeder Vorwurf von Völkermord. Und den erreichen sie eben nur, indem sie den tatsächlichen Krieg völlig derealisieren und israelische Zitate erfinden oder falsch interpretieren, die in dieser Form nicht stattgefunden haben. Das ist der Hauptpunkt der südafrikanischen Klage, aber es ist natürlich genauso dasselbe wie bei Amnesty International. Dann hat der IGH eine erste Entscheidung getroffen, im Jänner 2024 war das schon. Darin war dann, also erstens mal ging es darum, ob er sich überhaupt mit der Klage beschäftigen will oder ob er sie gleich abweisen will. Da hat er gemeint, ja, es ist, wie er genannt hat, auf Basis der erhobenen Vorwürfe der Südafrikaner, kann es sich um einen plausiblen Fall für die Völkermordkonvention handeln. Diese Entscheidung wurde dann so rezipiert von Medien, von Politikern, von UN und so weiter, als ob der internationale Gerichtshof beschlossen habe, Israel begehe einen plausiblen Völkermord. Es sei plausibel, dass Israel Völkermord begehe. Das hat der IGH aber nie gesagt in dieser Form. Er hat sich mit dem Inhalt der Vorwürfe überhaupt nie auseinandergesetzt, sondern er hat eben nur festgestellt, wenn das, was Südafrika da vorwirft, alles zutreffen sollte, dann könnte das ein Fall sein, der unter die Völkermordkonvention fällt. Nichts anderes hat er gesagt. Trotzdem laufen heute immer noch jede Menge Journalisten, Aktivisten herum und sagen, der IGH habe doch festgestellt, das sei ein plausibler Völkermord. Nein, hat er nicht. Und es war schon gar kein Urteil, wie manche noch dazu behaupten. Und das hat vor allem auch jemand festgestellt, der wissen muss, was der IGH da beschlossen hat. Denn die damalige Richterin am IGH, Joan Donoghue, hat das in wenigen Wochen danach in einem Interview mit der BBC auch ganz klargestellt. Sie hat eben auf diese vielen Behauptungen, dass ein plausibler Völkermord festgestellt wurde, genau darauf hat sie Bezug genommen im BBC-Interview und hat gesagt, nein, das Gericht hat nicht entschieden, ich zitiere, ich korrigiere etwas, das in den Medien oft gesagt wird, es hat nicht entschieden, dass die Behauptung des Völkermordes plausibel ist. Sie nannte das eine häufig auftauchende Verkürzung, dass es einen Fall von Völkermord gäbe und sagt explizit, das entspricht nicht der Entscheidung des Gerichts. Trotzdem wird das heute Tag ein, Tag aus nach wie vor behauptet. Das Gleiche gilt für Amnesty International. Ich habe es schon erwähnt, also Amnesty International ist ja dann nach Südafrika angetreten mit einem über 200-seitigen Bericht, um darin eben die Intention Israels zum Völkermord zu beweisen. Auch da ist das gleiche Problem. Diese Intention ist schlicht nicht beweisbar und Amnesty International wusste das haargenau. Und was haben sie gemacht? Sie haben einfach die Definition geändert. Also Amnesty schreibt, ja, wir wissen, der internationale Gerichtshof ist da immer sehr streng und es gibt sehr hohe Beweiskriterien für diese Intention zum Völkermord, um die eben nachzuweisen. Und dann schreibt Amnesty International einfach, wir halten die für zu eng. Man muss das weiterfassen, man muss das ganzheitlich betrachten, man muss alles Mögliche in Betracht ziehen, inklusive der gesamten Vorgeschichte des Gaza-Konflikts, also des aktuellen Krieges. Und dann in dieser ganzen allgemeinen Sicht kommt man dann zum Punkt, ja, es ist ein Völkermord. Das heißt, die wussten ganz genau, dass das nicht stimmt, behaupten dann einfach irgendwas anderes, sei geltendes Völkerrecht und basiert darauf ihre ganze Anklage Israels. Ihr Land, bekanntlich eines der israelfeindlichsten Länder der Europäischen Union, hat sich der Klage Südafrikas beim IGH angeschlossen. Die haben das auch hart genug gewusst, dass das nicht stimmt. Und was haben sie gesagt? Sie haben einen Brief geschrieben an den IGH, in dem sie geschrieben haben, ja, wir wissen, dass das nicht die gängige Definition ist, aber wir fordern, dass die Definition geändert wird. Das heißt, in all diesen Vorgehensweisen ist immer am Ende schon klar, wie das Urteil lautet. Und dann sucht man halt irgendeinen Weg, wie man da hinkommen kann, auf halbwegs oder zumindest nicht völlig absurd klingende Art und Weise. Also das ganz normale Vorgehen in einem juristischen Verfahren wird natürlich völlig umgedreht, indem zuerst das Urteil schon feststeckt und dann wird irgendwie an einer Konstruktion, einer Begründung gebastelt, selbst wenn man dafür das Völkerrecht umlügen, neu definieren oder umschreiben muss. Das ist das Vorgehen, das da Amnesty und viele andere, Südafrika und so weiter, auch vorgenommen haben. Und ganz ähnliche Muster gibt es auch in dem dritten Komplex, den ich hier ansprechen möchte, in diesem Überblick, nämlich in dem Verfahren gegen Israel oder gegen israelische Politiker, muss man sagen, vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Der Internationale Strafgerichtshof hat bekanntlich, oder der Ankläger des Strafgerichtshofs hat bekanntlich im Mai 2004 Anträge auf die Ausstellung von Haftbefehlen angeordnet oder bekannt gegeben, nämlich Haftbefehle gegen Netanyahu und gegen den damaligen Verteidigungsminister Gallant. Und nach einigen Monaten hat dann die Vorverfahrenskammer des Internationalen Strafgerichtshofs diese Haftbefehle auch bestätigt, also ausgestellt. Und die sind seitdem gültig. Wie ist es dazu gekommen? Gegen Israel gibt es schon lange Untersuchungen. Das ist die Diktion in dem Strafgerichtshof, ist ein bisschen absurd. Das nennt sich dort Situation, die da was untersucht wird. Aber da gibt es schon lange Diskussionen. Und das erste Problem fängt schon damit an, ist der Internationale Strafgerichtshof überhaupt für den Gazastreifen oder für Israel zuständig? Weil laut dem Statuten, dem römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, erstreckt sich dessen Jurisdiktion auf Mitgliedstaaten des Strafgerichtshofs oder auf Verbrechen, die auf dem Territorium von Mitgliedstaaten geschehen sind. Was bedeutet das nun für den Gazakrieg? Nun ja, also Israel ist nicht Mitglied des Strafgerichtshofs. Israel hat das ursprünglich unterzeichnet, das römische Statut, aber dann nie ratifiziert, also es ist nicht Mitglied. Klammer, so wie viele andere Staaten, die USA, Russland, China, Indien und so weiter und so fort. Das heißt, von dem her erstreckt sich die Jurisdiktion nicht auf Israel. Was ist mit Palästina, wie es dann immer heißt in der Diktion des Gerichtshofs? Naja, also sinnvollerweise kann sich auf einen internationalen Strafgerichtshof, bei dem nur Staaten Mitglieder sein können, Jurisdiktion nur erstrecken, wenn man es mit einem Staat zu tun hat. Aber Palästina ist kein Staat. Und das haben auch etliche Länder, wie zum Beispiel Österreich, wie zum Beispiel Deutschland, gegenüber dem Strafgerichtshof in ihren Stellungnahmen deutlich gemacht. Palästina ist nach den international gängigen Kriterien von Staatlichkeit, dem Völkerrecht zufolge, nicht als Staat zu betrachten. Und damit kann es auch nicht sozusagen Mitglied des Strafgerichtshofs sein und damit können auch nicht Fälle, die in Palästina stattfinden, vor dem Strafgerichtshof verurteilt werden. Der Strafgerichtshof hat das anders entschieden und hat sich selbst einfach mal für zuständig erklärt, trotzdem. Das ist, wieder ein kleiner Nebensatz, das ist noch immer nicht abgeschlossen, diese Untersuchung. Also ob jetzt der Strafgerichtshof wirklich zuständig ist für Palästina, ist noch immer nicht endgültig entschieden. Das läuft noch immer, das Verfahren oder diese Diskussion. Trotzdem hat der Strafgerichtshof bereits Haftbefehle aufgrund einer einfach behaupteten Zuständigkeit ausgestellt gegen Netanyahu und Gallant. Also auch das ist was in jedem anderen Verfahren völlig unmöglich wäre. Es könnte nie eine Instanz, von der nicht mal klar ist, ob sie zuständig ist, Haftbefehle gegen irgendjemanden erlassen. Die müssten dann auch sogar umgesetzt werden. Völlig absurde Sache, die ist einzig im internationalen Recht. Und dann geht natürlich, wenn es um Israel geht. Der Ankläger des Strafgerichtshofs, Karim Khan, war eigentlich, nachdem er dieses Amt angetreten hat, nicht einmal sonderlich erpicht, diese Untersuchungen gegen Israel fortzuführen. Also die gab es eben schon länger, die haben schon vor seiner Amtszeit begonnen und er war da jetzt nicht sonderlich eifrig darin und ist deswegen unter den Mitgliedstaaten, speziell aus den afrikanischen, ist im neumodisch gesagt globalen Süden, durchaus kritisiert worden und unter Druck gesetzt worden, er möge doch das endlich vorantreiben. Hat ihn auch nicht sonderlich interessiert. Er hat da Ermittlungen angestellt, hat dann nach langem Hin und Her dann doch beschlossen, okay, er wird also nach Israel fahren und sich dort mit israelischen Verantwortlichen treffen. Das weitere Vorgehen dieses Verfahrens wird also ganz maßgeblich von dem abhängen, was er da bei seiner sozusagen Fact-Finding-Mission in Israel herausfinden wird. Die hätte stattfinden sollen im Mai, Anfang Mai, ist lange vorbereitet worden unter Hilfe der Amerikaner, weil die Israelis aus nachvollziehbaren Gründen aufgrund ihrer Erfahrungen überhaupt nicht großartig darauf aus waren, mit dem Strafgerichtshof zusammenzuarbeiten. Also da haben die Amerikaner Druck auf Israel ausüben müssen. Haben es aber letztlich hingekriegt, die Reise war geplant und hat dann nicht stattgefunden. Von einem Tag auf den anderen, kurz vor Beginn der Reise, hat Kandi abgesagt. Und was hat er stattdessen gemacht? Er hat sich hingestellt mit zwei seiner Gehilfen vor Fernsehkameras oder vor Videokameras und hat in einem äußerst ungewöhnlichen Schritt öffentlich in einem Video eben den Antrag auf die Ausstellung von Haftbefehlen bekannt gegeben. Ist auch nicht übliche Praxis beim Strafgerichtshof, dass man das sozusagen per Instagram-Reel sozusagen tut. Und die Richter am Strafgerichtshof waren auch alles andere als begeistert von diesem Vorgehen, weil sie das zu Recht als Versuch gesehen haben, das Gericht unter Druck zu setzen. Also in der Form dieser Videoveroffenbarung da sozusagen einen öffentlichen Druck auf den Gerichtshof auszuüben und haben ihm das untersagt, in Zukunft nochmal zu machen seitdem. Wie auch immer. Warum hat Khan seine Meinung geändert? Innerhalb weniger Tage und plötzlich die Israel-Reise abgebrochen, stattdessen mit dem Haftbefehl da irgendwie ist er damit vorgeprescht. Das war damals eigentlich nicht so recht klar und war äußerst ungewöhnlich und nicht nachvollziehbar. Das ist erst im Laufe des Jahres 2025 klar geworden. Als nämlich eine andere Geschichte bekannt geworden ist, die mit Israel zunächst einmal überhaupt nichts zu tun hat. Was nämlich bekannt geworden ist, ist, dass eine Mitarbeiterin von Karim Khan aus der Staatsanwaltschaft des ISG, des Strafgerichtshofs, wenn man das so nennen möchte, dass eine Mitarbeiterin Vorwürfe gegen Khan erhoben hat wegen massiver sexueller Belästigung. Sie hat sich zuerst nicht wirklich mit dem ISGH im Strafgerichtshof kooperieren wollen, hat sich dann nach einiger Zeit doch dazu entschieden, hat also Aussagen gemacht vor so einer Untersuchungsinstanz des Strafgerichtshofs. Und von der hat Karim Khan im April oder Ende April 2024 zu hören bekommen. Also unmittelbar bevor er die Reise nach Israel platzen hat lassen und stattdessen die Haftbefehle ausgestellt hat oder die Antrag auf Haftbefehle gestellt hat. Was natürlich jetzt naheliegend ist zu glauben, okay, was ein völlig unnachvollziehbarer Meinungswandel seitens Khans erhält dann einen völlig anderen Touch sozusagen, wenn man weiß, dass Khan auch in der nachfolgenden Zeit versucht hat, die Ermittlungen gegen ihn unter dem Hinweis auf den Fall Palästina zu Fall zu bringen. Also er, Khan, der Ankläger, der Chefankläger des Strafgerichtshofs, hat die Frau, die gegen ihn ausgesagt hat, massiv unter Druck gesetzt. Er hat gesagt, sie soll doch im Interesse der Opfer in Palästina ihre Aussagen zurücknehmen. Und sie soll doch an die Opfer in Palästina denken. Und eben auf diese Art und Weise versucht, die Anklage loszuwerden oder diese Vorwürfe loszuwerden. Und ich meine, sein Vorgehen ist schon nachvollziehbar. Es war in dem Moment, er hat versucht, sich damit zu schützen, sozusagen sich selbst immun zu machen, indem er diese ganzen Vorwürfe wegen sexuellen Belästigung bis hin zur Vergewaltigung letztlich dann als israelische Verschwörung und Kampagne gegen ihn darstellt, weil er Anklage gegen Israel erhoben hat. Also so ist er sozusagen mit der Anklage vorgeprescht, um von diesen Verfehlungen, massiven persönlichen Verfehlungen im Hinblick auf sexuellen Missbrauch abzulenken. Und mittlerweile ist auch klar geworden, das ist nicht die einzige Frau, sondern es ist jetzt im Nachhinein hat sich noch eine zweite Frau gemeldet, die schon viele Jahre zurück, damals noch in einer anderen Funktion, aber auch als Praktikum für Khan gearbeitet hat und mit Khan gearbeitet hat. Und die hat im Wesentlichen genau dasselbe ausgesagt. Also jetzt nicht in den Heil sozusagen, aber von der Vorgehensweise von Khan, von diesem Unterdrucksetzen, Anbaggerversuchen, von all den Dingen, von der Handschrift sozusagen seines sexuellen Missbrauchs, haben diese Aussagen von der zweiten Frau, die der ersten Frau völlig bestätigt. Karim Khan, der Chefankläger, ist seitdem, ja, neuerdings sagt man, zur Seite getreten. Also er ist nicht zurückgetreten, er ist offiziell noch immer Ankläger, aber er hat sein Amt ruhend gestellt. Die von ihm vorgebrachten Anklagen gegen Israel sind nach wie vor aufrecht, selbstverständlich. Man muss das auch immer dazu sagen, wenn vom internationalen Strafgerichtshof die Rede ist, also Khan ist natürlich derjenige, der die Anträge gestellt hat und ist derjenige, der sozusagen das Gesicht dieser Anklage ist. Aber letztlich ausgestellt haben diese Haftbefehle die Richter beim BGH, beim internationalen Strafgerichtshof und nicht der Ankläger Khan, so verkommen, der als Person jetzt auch sein mag. Seitdem, und damit komme ich langsam zu Ende oder zum letzten Punkt, seitdem wird immer behauptet, alle Länder, die mit dem Strafgerichtshof kooperieren, sind dessen gezwungen, Netanyahu und Gauland festzunehmen. Sollte also Netanyahu beispielsweise auf Staatsbesuch in Österreich sein, dann müsste er festgenommen und an den Gerichtshof, an das Gefängnis des Gerichtshofs in Den Haag oder in Schäbingen ausgeliefert werden. Das behaupten alle quer durch die Bank hierzulande. Ist das so? Wiederum, ich meine, die Sache in dem Fall ist ein wenig kompliziert. Ich habe schon erwähnt, der Strafgerichtshof ist keineswegs universell zuständig, sondern nur für die Staaten, die bei ihm Mitglied sind, die also dieses römische Statut unterschrieben und auch ratifiziert haben. Israel gehört nicht dazu. Staaten können untereinander beschließen, was sie wollen. Also jeder Staat kann mit einem anderen Staat de facto einen Verein gründen und sagen, wir machen unseren Statut und an das halten wir uns. Und was die Staaten untereinander sich selbst gegenüber sozusagen für Verpflichtungen eingehen, können sie machen, was sie wollen. Aber das zählt nicht aus, das hat nicht automatisch Wirkung auf Drittstaaten, die eben nicht zu diesem Verein dazugehören. Das heißt, es kann jetzt Österreich und Deutschland und Frankreich können übereinkommen, ihre Staatsbürger im Fall von Anklagen dem Gerichtshof zur Verfügung zu stellen, weil sie haben das ja unterschrieben. Aber Israel ist nicht Teil des Gerichtshofs und es gibt im internationalen Recht immer noch so etwas wie die Immunität von führenden Vertretern von Staaten, also von Präsidenten, von Premierministern, teilweise von Verteidigungsministern und so weiter. Und dann ist es eben schlicht und ergreifend eine Frage, was ist da das relevante rechtliche Kriterium? Die Verpflichtungen, die man als Staat gegenüber dem Strafgerichtshof eingegangen ist, oder das allgemeine und man muss sagen, darüber stehende allgemeine Völkerrecht, in dem es eine Immunität von Staatenführern gibt. Und aus diesem Grund haben eben Länder, die nicht so eindeutig sich geäußert haben wie Österreich, eben gesagt, nein, das ist keineswegs klar. Also Frankreich zum Beispiel hat gesagt, ja, wir haben Verpflichtungen gegenüber dem Strafgerichtshof, aber wir haben auch Verpflichtungen des allgemeinen internationalen Rechts und die können wir nicht so einfach beiseite wischen. Und interessanterweise der Deutsche Bundestag, der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags, hat sich diese Frage auch angeschaut und ist zu dem Schluss gekommen, ja, so klar ist das keineswegs. Da stehen zwei Rechtsansprüche sozusagen diametral gegeneinander. Und wie das zu entscheiden ist, ist auf rechtlicher Basis nicht geklärt. Das müsste, wenn, in einem langwierigen Verfahren geklärt werden vor dem Internationalen Gerichtshof. Aber also das wäre erstens noch weit weg und ist überhaupt nicht in Aussicht, dass das jemals stattfindet. Also das ist keineswegs so klar. Es ist nicht richtig, wenn schlicht behauptet wird, Österreich beispielsweise muss Netanyahu ausliefern. Nein, Österreich hat genauso Verpflichtungen gegenüber dem führenden Vertreter eines anderen Staates, in dem Fall Israel, der nicht selbst Mitglied des Strafgerichtshofs ist. Also das sind so einige der Punkte, die ich in dem Buch eingehe. Das Interessante dabei ist natürlich immer der Vergleich mit anderen Fällen. Denn man kann ja immer sagen, ja gut, jetzt Ermittlungen gegen Staatenlenker vor dem Strafgerichtshof gibt es auch in anderen Fällen, einige afrikanische Staaten, Sudan und so weiter. Anklagen wegen Völkermord gibt es auch in anderen Staaten und so weiter. Das Interessante ist, gegen keinen anderen Staat finden solche Prozesse statt, wie das gegen Israel der Fall ist. Gegen keinen anderen Staat wird das Völkerrecht so systematisch verzerrt oder ganz neu geschrieben, wie das auch in den letzten zwei Jahren im Falle Israels der Fall gewesen ist. Und was ich mit dem Buch, und damit komme ich nun wirklich zum Ende, was ich mit dem Buch versucht habe, ist, das eben an den wichtigsten Punkten deutlich zu machen und sozusagen so ähnlich das Buch aus, und mit dem möchte ich auch hier enden, wenn am Ende der Lektüre des Buches klar ist, warum hier grober Unfug getrieben wird mit dem, was tatsächliches Völkerrecht ist, dann sozusagen habe ich das Ziel erreicht, das ich mir selber beim Schreiben dieses Buches beziehungsweise jetzt bei dieser Präsentation mir gesetzt habe. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.